Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Mischa Janjec. Er ist Lehrer, Podcast-Host und Unternehmer und hat die Chainless University gegründet. Ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Mischa.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Mischa, du bist ja schon ein bekannter Mensch, sage ich jetzt mal. Du hast eine große Reichweite. Du warst sehr erfolgreich im Bodybuilding. Du warst Teil einer Netflix-Doku. Du lebst in Thailand in einer Villa. Also wenn man sich das von außen so anschaut, dann sieht es ja so aus, als ob du ein sehr freies und selbstbestimmtes Leben lebst. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, was beinhaltet für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Ja, das ist eine schöne Frage. Vielen Dank dafür. Also ich würde mal sagen, dass das natürlich wirklich auch von außen sehr schnell so wirken kann, dass alles einfach immer perfekt ist, weil das ist ja das, was wir durch Social Media ja irgendwo auch vermitteln. Wir zeigen uns ja nicht, wenn wir gerade am Weinen sind und alles schlecht läuft, sondern wir zeigen halt auch immer die Sachen, die wir hier sozusagen auch den Leuten zeigen wollen. Und ich glaube, dort liegt auch so ein bisschen eine große Falle in dieser Suche nach dem freien, selbstbestimmten Leben, nämlich, dass wir uns immer irgendwo auch an anderen Menschen orientieren und dort eben dieses Selbstbestimmt in meinen Augen schon wieder flöten geht. Und deswegen bin ich froh, wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, dass ich damals das noch nicht so hatte. Also als ich angefangen habe mit Social Media, war ich wirklich Creator, also ich habe kreiert, ich habe nicht konsumiert. Und heute ist es wirklich auch so, dass ich sagen kann, ja, ich lebe ein freies, selbstbestimmtes Leben. Und es ist mein persönliches Leben und ich versuche genau deswegen wenig zu zeigen oder weniger zu zeigen, immer mehr und mehr über das zu sprechen, was mich dorthin gebracht hat. Und da ist wirklich dieses Thema selbstbestimmt. Ich würde sagen, dort geht es wirklich hin, weil das Thema Freiheit, da können wir gerne auch darüber sprechen, das hat viele Facetten. Das kann auch sehr schnell missverstanden werden. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Menschen eher Verantwortung davon rennen und das dann Freiheit nennen wollen. Also sie möchten frei von Sachen sein, aber wenn ich sie dann frage, wofür möchtest du denn frei werden, dann haben sie in der Regel mal Mühe, das überhaupt zu greifen, weil irgendwo muss man sich ja dann auch wieder entscheiden. So ich immer sage, die Wahl zu haben ist Freiheit, aber die Wahl zu treffen ist das, was dich schlussendlich befreit. Und deswegen ist das Thema Freiheit eine Sache und die fängt bei mir eben auch wirklich in den inneren Themen. Also selbstbestimmt heißt ja wirklich aus mir heraus und aus mir heraus eben auch wieder nicht aus einer Geschichte, die Mischa mir erzählt oder irgendein Influencer, sondern aus mir heraus heißt aus dem, was ich für mich spüre, erfahre und dadurch dann eben auch erleben kann. Also das heißt, wenn ich Entscheidungen aus mir heraus treffe, selbst wenn es die falschen Entscheidungen sind, sind es die wichtigen Entscheidungen, die mich dann wieder mehr zu mir selbst bringen und mir immer mehr zeigen, was ich wirklich will. Und ich glaube, das war schon immer so ein bisschen mein Erfolgskonzept oder mein Glück, dass ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie genetisch bedingt ist oder ob es auch, also ich denke, es hat auch mit meinen Eltern zu tun, die haben mir nie versucht, irgendwas vorzugeben oder zu sagen, mach so, sondern die waren einfach immer so, hey, was muss halt selber machen. Und selbst wenn ich in die Scheiße gegriffen habe, wortwörtlich, und Sachen gemacht habe, die mich zurückgeworfen haben, habe ich diese Sachen gebraucht. Das heißt, ich wurde schon in der Schule immer so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich halt alle Sachen hinterfragt habe. Und das ist, glaube ich, dort, wo es für mich jetzt auch anfängt, spannend zu werden, auch für die Leute, die jetzt hier zuhören, mal wirklich alles zu hinterfragen. Und das heißt nicht nur das System zu hinterfragen, sondern auch mal dich selbst zu hinterfragen, deine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen, deine eigenen Geschichten zu hinterfragen, die Rollen, die du spielst, mal zu hinterfragen. Möchte ich überhaupt Verantwortung übernehmen für XYZ? Oder habe ich überhaupt jemals Ja zu diesen Erwartungen gesagt, die hier über mich draufgestülpt werden? Und das war, glaube ich, bei mir schon sehr früh so ein ganz klares Verständnis, also wirklich schon sehr früh in der Schule und auch in der Ausbildung, ich so, das, was hier läuft, das ist nicht normal. Also das ist für mich nicht der Normalzustand. Ich habe das von Anfang an schon gespürt, das ist nicht das richtige Leben. Und das waren dann auch die Gründe, warum ich schon sehr früh halt selbst diese Erfahrungen machen durfte. Ja.
Vielleicht können wir mal so ein bisschen über den Anfang deiner Karriere sprechen, nur so ganz kurz. Also ich meine, der Fokus sollte ja auf dem liegen, was du heute machst. Aber es interessiert mich schon, diese Bodybuilding-Geschichte und alles, was daraus entstanden ist. War das was, was du so tief in dir gefühlt hast und was sich dann so entwickelt hat? Oder hat sich das einfach, war das Glück? Wie würdest du das heute beschreiben? Hast du einfach die richtigen Menschen getroffen zum richtigen Zeitpunkt?
Also ich würde sagen, dass alles Glück ist schlussendlich. Glück hier zu sein, Glück am Leben zu sein, Glück im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein, vor allem auch Glück, gesund geboren zu werden. Also ich habe lange auch so ein bisschen ignoranterweise diese Self-Made-Story geglaubt von mir selbst und auch von anderen. Ich fand das immer cool, so zu hören, wie jemand es geschafft hat. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil ich eben auch weiß, dass wir alle mit unterschiedlichen Anlagen und Situationen geboren werden. Also jetzt nicht nur genetisch, sondern zum Beispiel, wo gehe ich zur Schule? Wer sind meine Eltern? Das sind alles so Sachen. Habe ich überhaupt Eltern? Und deswegen würde ich sagen, es ist super viel Glück dabei. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Bodybuilding damals für mich das Erste war, was mich wirklich interessiert hat. Was mich wirklich auch in die freiwillige Selbstverpflichtung gebracht hat, oder wie man auf Englisch sagen würde, Commitment, wo ich gesagt habe, ich will das, ich will es hart haben, ich möchte diesen Schmerz spüren jeden Tag, ich möchte mich auch einschränken. Oder auch hier wieder, die Wahl zu haben ist Freiheit, aber die Wahl zu treffen befreit dich. Und ich habe einfach die ersten 7 Jahre gefühlt nichts anderes mehr im Kopf gehabt als diesen Sport. Ich bin nicht mehr saufen gegangen, ich habe aufgehört mit Alkohol, mit Partys, habe gewisse Freunde auch losgelassen. Das heißt, alleine diese Entscheidung mal zu treffen, ja, ich möchte der beste Bodybuilder werden. Natürlich, auch das habe ich irgendwann losgelassen und gemerkt, dass das natürlich auch nicht nur, sage ich jetzt mal, also die Motivation dahinter ist nochmal eine andere Frage. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das ich auch viel spreche in meinen, sage ich jetzt mal so, Content Pieces oder auf dem Podcast. So, die eine Sache ist es, die richtigen Sachen zu machen, aber dann die Frage, aus welchem Grund mache ich diese Sache? Und ich würde sagen, ich habe 7 Jahre lang sehr viele Sachen richtig gemacht, aber nicht immer aus den richtigen Gründen. Also auch bei mir war viel Motivation im Außen noch dabei. Ja, wie sehe ich aus? Wie werde ich wahrgenommen? Oh, mehr Respekt, mehr Chancen bei Frauen. Aber mittlerweile würde ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich das niemandem mehr wegnehmen möchte, diesen Prozess. Also jeder muss zuerst mal diese Erfahrung machen, auch die Bestätigung im Außen zu suchen, weil es ist so eine unglaubliche Motivation, die ich damals hatte, zum Beispiel so, es meinem Vater zu beweisen, es meinen alten Freunden zu beweisen, es dann auch irgendwie mir selbst zu beweisen. Und ja, irgendwann eben musste ich dann merken, okay, jetzt mache ich diesen Sport nur noch für mich. Und das war dann so ein Denken, ein Umfühlen. Und da war dann auch die Motivation nicht mehr so groß. Ich würde auch heute zum Beispiel sagen, heute mache ich Sachen wie Yoga viel lieber oder auch Meditation oder eben Krafttraining so für mich. Und das sind zum Beispiel Sachen, Yoga und Meditation. Der Grund, warum das vielen Leuten so schwer fällt, mal hinzusitzen für sich selbst, ist, weil man sieht es halt nicht. Man hat niemanden da draußen, der dir das sagen kann, boah, das ist wertvoll, du machst es wirklich nur für dich. Und das ist nochmal ein anderer Prozess. Aber ich würde sagen, das Glück bestand darin, dass ich im Alter von 18 endlich etwas gefunden habe, was ich wirklich wollte und es dann auch knallhart durchgezogen habe und es dann natürlich auch mit meinen Genen perfekt funktioniert hat. Also, wenn ich versucht hätte, Salsa-Tänzer zu werden, hätte das wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wegen meinen motorischen Unfähigkeiten. Aber die breiten Schlüsselbeine, die Größe, der Stoffwechsel, das waren alles Sachen, die haben mir natürlich dann auch glücklicherweise eingespielt. Und auch hier wieder der Grund, warum man auch wieder von Glück sprechen kann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Die ersten YouTube-Videos habe ich 2012 aufgenommen. Und ich war einer der ersten in Deutschland, der überhaupt mal das dokumentiert hat. Also heute spricht man ja so von Vloggern. Also jeder, der, also heute würde ich mal sagen, kann jeder mit einem iPhone auf sich gerichtet durch die Straßen laufen und das kratzt niemanden mehr. Als ich das damals 2012 gemacht habe, haben die Leute gedacht, ich spinne. So, deswegen, ja, ich hatte Glück, aber ich musste mir diese Blöße so auch erstmal geben, sah der selbst, Verliebte oder was auch immer, oder? Also damals war das für die meisten Leute halt ultra weird, komisch. Und deswegen, es ist eine Mischung aus Glück, aber für mich eben auch wirklich so diese Faszination. Ich würde sagen, das ist etwas, wo ich auch immer wieder bei meinen Kunden, wenn ich mit denen spreche, darauf achte. Also nicht, was haben sie gehört, was haben sie, was macht Sinn, sondern ich will nicht hören, was macht Sinn oder was hat dir jemand erzählt, sondern wo brennt bei dir das Feuer? Wo gehen deine Augen auf? Weil dort ist meistens eben auch wirklich etwas versteckt, was dann alles andere viel einfacher macht. Ja.
Welche Rolle spielt denn Disziplin in deinem Leben? Weil ich meine, um das umzusetzen, was du damals gemacht hast und auch wenn ich mir das jetzt so anschaue, was ich heute so aus deinem Leben sehe, da spielt ja Disziplin vermutlich schon eine große Rolle.
Ja, also ich würde sagen, Disziplin ist das Eintrittsticket in die Freiheit. Das ist für viele kontraintuitiv. Für viele Menschen ist es so, nee, aber wenn ich ja jetzt jeden Tag ins Training muss, wenn ich jetzt am Morgen früh aufstehen muss oder wenn ich plötzlich 8 bis 10 Stunden arbeiten muss, wenn ich all diese Sachen machen muss, dann bin ich doch nicht mehr frei. Und das Ding ist, dass man hier einfach auch versteht, dass erstens mal eben auch hier wieder, wenn du begeistert bist, dann ist es viel einfacher, diszipliniert zu sein. Also mein Leben war immer anstrengend, aber nie mühsam. Und wenn es mal mühsam geworden ist, dann habe ich hingeguckt und gemerkt, da habe ich irgendwo, bin ich falsch abgebogen. Also Unzufriedenheit, mühsam, Mühseligkeit, Menschen, die das spüren in sich, die sind in der Regel irgendwo falsch abgebogen und machen vielleicht nicht mal mehr die richtigen Dinge aus den falschen Gründen, sondern dann eben auch irgendwann die falschen Dinge aus den falschen Gründen. Und das ist dann dort, wo die Energie auch flöten geht und wo man dann auch ins Burnout kommt. Und dort ist Disziplin dann sogar schädlich, weil es gibt wirklich diese auch in Deutschland sehr verbreitete Kultur des, ich möchte es schaffen, ich möchte etwas, was ich angefangen habe, auch beenden. Und ich möchte in meinem Job diesen Stolz, das hat auch viel mit Stolz zu tun. Das sind so Werte, die halt sehr limitierend werden können, wenn man sich das nicht bewusst ist. Deswegen würde ich sagen, bei mir war es wirklich auch hier wieder diese Kombination aus der Disziplin, die ganz natürlich entsteht, weil ich mich für etwas entscheide, was mir Spaß macht. Und dann auch das Verständnis darüber schon sehr früh durch. Mich haben zum Beispiel auch immer Bücher interessiert. Also ich habe damals Willpower gelesen. Das war so ein Buch, wo ich zum ersten Mal auch verstanden habe, dass selbst unsere Willenskraft wie ein Muskel ist. Also auch Willenskraft kann trainiert werden. Und dort habe ich schon sehr früh verstanden, dass wenn ich Willenskraft proaktiv aufbaue, ich dann auch irgendwann nicht mehr die gleiche Disziplin brauche. Also das heißt, Disziplin ist eigentlich nur notwendig am Anfang. Und irgendwann ist alles automatisch. Also zum Beispiel heute, ich gehe jede Woche 3-mal, 4-mal ins Gym. Ich mache jede Woche meine 2-, 3-mal Yoga. Ich esse in 9 von 10 Fällen super gesund und das kostet mich null Disziplin, weil es ist einfach in Fleisch und Blut, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist in Fleisch und Blut übergegangen. Und so sehe ich es auch heute mit neuen Sachen. Also wenn ich mal was Neues machen möchte, jetzt zum Beispiel habe ich wieder angefangen, ein Buch zu schreiben dieses Jahr und das am Anfang mal wieder hinzusitzen und da wieder hin Zeit zu investieren, zu schreiben, zu überlegen. Ja, das braucht ein bisschen Disziplin, aber nach ein paar Wochen formt sich das dann auch immer mehr zu einer Gewohnheit. Und heute würde ich wirklich sagen, fällt es mir schwer, nicht ins Training zu gehen. Also für heute wäre es wahrscheinlich Disziplin, meine ganzen Gewohnheiten nicht zu tun. Und das ist eigentlich so das, was im Optimalfall auch passiert, ist, wenn wir begeistert sind, wenn wir aus dieser Begeisterung oder im besten Fall auch noch Neugier, also wenn etwas uns interessiert, wenn wir aus diesen schönen Frequenzen, wie man auch sagen kann, handelt, dann formt sich automatisch so eine Disziplin. Und dann geht man auch mit Anstrengung ganz anders um und es formt sich halt auch ein Win-Win. Also das heißt, du investierst sehr viel Energie, du brauchst sehr viel Disziplin, aber es lädt dich auch wieder auf. Also es entsteht ein gesunder Austausch. Und wenn wir nur diszipliniert sind und versuchen, gegen die Wand zu laufen oder durch die Wand durchzulaufen, dann ist Disziplin in meinen Augen sogar eher gefährlich, je nachdem. Ja.
Ja, das ist so was, was eigentlich alle so erfolgreichen Menschen immer wieder sagen. So, wenn ich wirklich zu 100% hinter dem stehe, was ich mache und es liebe und es aus mir rauskommt, dann fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Und dann kann ich auch 12 Stunden arbeiten und ich bin trotzdem hinterher voller Energie und die Dinge werden einfach zu Routinen. Das sind gesunde Gewohnheiten, die ich mir aufbaue. Und du hast das jetzt einfach wieder bestätigt.
Ja, es ist auch vielleicht nochmal ergänzend. Ich habe das auch ausprobiert und kann aus Erfahrung sprechen, dass es für mich nicht funktioniert hat. Also ich habe lange mein Leben nicht getrennt von Arbeit. Also dadurch, dass alles, was ich gemacht habe, sich geil angefühlt hat, habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss es trennen. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, meine Beziehung leidet darunter, dass ich so stark identifiziert bin mit dem, was ich mache, also im Positiven für mich, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich brauche zumindest diese Trennung zwischen, ich bin jetzt voll in meiner Beziehung und ich switche zwischen Business und dieser Zweisamkeit. Aber dann kam eben auch diese Zeit, wo ich dann gemerkt habe, wo ich falsch abgebogen bin, wie ich immer sage, wo ich in den falschen Zug eingestiegen bin und gewisse Sachen nicht mehr aus dieser Überzeugung, aus dieser Neugier, aus dieser Begeisterung gemacht habe. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es mir viel schwerer fiel, zu arbeiten und viel zu leisten. Und dann, was ist passiert? Dann habe ich mich so ein bisschen von dieser Geschichte der Work-Life-Balance so einlullen lassen, habe angefangen zu sagen, okay, das muss ich so trennen, ich muss das ein bisschen abgrenzen, ich muss mir noch einen Freitag mehr machen. Und ich kenne auch jetzt übrigens sehr erfolgreiche Unternehmer, die 4 Tage die Woche arbeiten, die eine super Work-Life-Balance auf dem Papier haben, aber kurz vor dem Burnout sind, die sich das nicht mal eingestehen können, weil manchmal muss man eben so lange in den falschen Zug sitzen bleiben, bis der dann irgendwann crasht und erst dann realisieren, ja, der Heimweg wird natürlich immer länger, je länger man wartet. Aber ich sage deswegen auch das wirklich nochmal, weil ich jetzt wieder sagen kann, in dem Moment, wo ich wieder verbunden bin mit meiner Essenz, mit dem, was ich wirklich machen will, in dem Moment, wo ich wirklich frei bin, brauche ich keine Unterscheidung. In dem Moment kann ich wirklich auch sehr bewusst immer das tun, was sich richtig anfühlt. Und der beste und einfachste Weg für mich, das immer zu identifizieren, weil das eben wirklich der Befreiungsmoment ist, den viele Menschen im Westen überhaupt nicht erreichen können, weil sie das runterdrücken, ist die Unzufriedenheit zum ersten Mal anzuerkennen. Das heißt, es ist so einfach für mich jetzt persönlich, würde ich mal sagen, und für die meisten, das zu verstehen, dass wenn ich mir jetzt gerade hier den Arm breche und der dann so runterhängt, ich würde, glaube ich, sagen, niemand würde leugnen, dass ich damit wahrscheinlich mal zum Arzt sollte. Innerhalb von einem Tag oder ein paar Stunden. Aber das Ding ist, wenn wir hier oben gebrochen werden, wenn wir unzufrieden werden, und Unzufriedenheit ist ein sehr schönes, einfaches Symptom unseres Körpers. Es ist so wie, wir haben die Bedienungsanleitung zwar nicht gekriegt, aber wenn ich sie schreiben würde, würde ich sagen, hey, schau mal, Unzufriedenheit, das ist einfach nur ein Symptom. So, geh einfach mal zu jemandem, sprich mal mit jemandem offen darüber und lass dich mal spiegeln, weil dort ist irgendwo eben auch wieder eine Fehlentscheidung oder etwas, was du gemacht hast, irgendwelche Bedürfnisse von dir, die du nicht siehst oder die du unterdrückst, die du nicht anerkennst, die andere Menschen deswegen auch nicht sehen können. Aber was wir in der Regel machen, ist, wir verstecken uns, wir sagen nichts und zeigen dann auf unseren Partner, auf unseren Arbeitgeber, auf Deutschland, auf das System. Und ich habe immer wieder Kunden, die kommen auch zu Chainless Life, zu uns in die University, und die müssen zuerst auch mal wirklich lernen, aha, okay, ich kann ja alles ganz entspannt, ganz cool auch lösen, wenn ich einfach mal anerkenne, dass ich mich hierher gebracht habe. Weil wenn du sagst, jemand anderes ist verantwortlich dafür, dass ich jetzt heute hier nicht zufrieden bin, dann bist du machtlos. Dann bist du in der kompletten Ohnmacht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch damals angefangen habe mit Chainless Life, weil ich eben auch gemerkt habe, diese Ohnmacht, das ist so. Wenn du da einmal drin bist, ist es wirklich, wirklich schwer, da wieder rauszukommen. Dann musst du mit jemandem sprechen, der das einfach einmal in dir so, ich sage, ich spreche immer von dem Kuss Gottes. So fühlt sich das für mich an. Wenn du eine Stimme hörst in deinem Kopf oder jemand zum ersten Mal spricht und du das Gefühl hast, ja, der sieht mich so. Und das war für mich damals wirklich so der Grund zu sagen, okay, viele Menschen sind in diesen Ketten, sind in ihrem goldigen Käfig und wissen es nicht mal. Und selbst wenn sie es wissen, haben sie Angst, weil da draußen, wenn du nicht in deinem eigenen Gefängnis sitzt, da wartet halt eine komplett ungewisse Welt auf dich. Und diesen Weg zu gehen alleine, der kann manchmal auch gruselig sein. Aber deswegen ist es eben auch so wichtig, wie du jetzt auch hier solche Kongresse zu machen und mit Menschen einfach auch offen darüber zu sprechen, wo stehe ich wirklich gerade? Und nicht so zu tun, als wäre alles okay, als wäre mein Arm hier nicht gebrochen, wenn er gebrochen ist. Also deswegen die Metapher. Ja.
Ja, da können wir vielleicht jetzt einfach mal so switchen zu dem Punkt, wann war das denn bei dir, wo du gemerkt hast, irgendwie es gibt noch mehr oder ich darf mir vielleicht auch noch andere Dinge anschauen. Wie bist du denn so zur Spiritualität gekommen?
Das war ein gradueller Prozess, der in meiner letzten Wettkampfvorbereitung so richtig entstanden ist. Also zumindest auf bewusster Ebene. Also ich war schon immer ein Suchender, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube auch, dass das für viele Menschen auch hier wieder manchmal so sich anhört, als wäre das was Schlechtes. Aber ich merke immer mehr, dass das wahre Ankommen darin besteht, sich einzugestehen, dass die Suche nie wirklich aufhören wird, dass man eher das akzeptiert, dass das Leben einfach immer sich ausdehnen kann, wenn man einfach sich fallen lässt in diesem Prozess. Und deswegen finde ich es auch mega schön, darüber zu sprechen, über diesen spirituellen Weg. Und ganz bewusst kann ich mich noch erinnern, ich war in der Wettkampfdiät und für Leute, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, man hungert sich da über mehrere Monate runter. Also man geht in ein Kaloriendefizit. Man trainiert jeden Tag 2, 3 Stunden, versucht die Muskelmasse zu erhalten und möglichst kalorienarm zu essen, also immer so ein Kaloriendefizit zu halten. Und irgendwann ist man sehr schwach. Also in dem letzten Monat vor allem wurde ich so schwach, dass ich wirklich an einem Nachmittag, nachdem ich 3 Stunden im Training war, Mittag gegessen habe. Es war in Los Angeles und dann sind wir über den Strand gelaufen. Mein damaliger, also mit dem ich das auch gemacht habe, die Diät, Patrick. Und wir sind über diesen Strand gelaufen und über den Sand laufen. Das ist ja ein bisschen anstrengender als auf dem Boden laufen, weil man da noch so Unebenheiten hat. Und ich habe gemerkt, wie ich mit jedem Schritt müder wurde. Ich wurde wirklich mit jedem Schritt müder und ich habe dann irgendwann kurz bevor wir am Wasser waren, also der Strand in Los Angeles, der ist super, super lang, und bin dann irgendwann wirklich so wie so an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss absitzen, ich muss abliegen jetzt. Ich komme nicht mehr ganz nach vorne und die Sonne hat auch voll reingehauen und dann bin ich so abgelegen und habe wirklich so gemerkt, so wie die Schwäche einfach, also es hat sich so angefühlt wie der reinste Frieden, auch der Frieden jetzt zu sterben. Also zum ersten Mal war ich so, hey, wenn es jetzt das gewesen sein soll, dann ist es okay. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat mir so ein Gefühl von Vertrauen gegeben, so zu wissen, so hey, wenn es wirklich so weit ist, dann kann ich auch einfach sein in diesem Prozess und das wirklich auch fühlen. Und das war damals sehr speziell für mich, das zu erleben, weil ich so eine solche Erfahrung noch nie gemacht habe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann auch angefangen habe, alles ein bisschen zu hinterfragen, weil ich gemerkt habe, so hey, wenn ich diesen Frieden ja einfach so haben kann, wenn ich einfach loslasse. Warum strenge ich mich denn hier den ganzen Tag an, zu leisten und möglichst viel Kraft aufzuwenden, um Menschen auch zu zeigen, also auch YouTube und Geld verdienen. Also ich habe dann diesen ganzen Prozess immer mehr hinterfragt, vor allem auch das Bodybuilding, weil dort zeigt man sich dann halt eben auch auf der Bühne und zeigt seine Muskeln und wird am Schluss ja nicht Athlet, also das heißt, man gewinnt jetzt nicht, weil man der Schnellste oder der Stärkste ist, sondern man gewinnt, weil eine Jury dir sagt, der sieht am besten aus. Das heißt, es ist eine subjektive Entscheidung. Und das hat dann irgendwie, nachdem ich diesen Wettkampf gewonnen habe, dazu geführt, dass ich einfach gemerkt habe, hey, das ist es nicht. So, dieses Werden, dieses immer nur Werden, dieses immer nur auf das nächste Ziel drauf arbeiten, das ist es nicht. Und dann habe ich ein paar Monate später dann auch die Entscheidung getroffen, die Schweiz, ich war damals noch in der Schweiz angemeldet, zu verlassen und einfach mal auf Reisen zu gehen und einfach mal komplett mich auf einen neuen Prozess einzulassen. Bin ich dann durch Südamerika gereist, habe auch mit indigenen Völkern dann auch die ersten spirituellen Erfahrungen gemacht mit Pflanzenmedizin wie Ayahuasca, mit Peyote. Habe dann auch mit Pilzen gearbeitet und dort dann wirklich auch transpersonale Zustände erlebt, wo wirklich dann auch zum ersten Mal mir bewusst wurde, dass das, was ich dort kurz erfahren habe in dieser Wettkampfdiät, nicht ein Zufall war und dass alles miteinander verbunden ist, so klischeehaft das jetzt klingen mag. Aber das mal zu erfahren, das war dann auch nochmal so der nächste Level und das war dann auch mein größtes Anliegen, das jetzt sozusagen zu verbinden mit diesem Leben. Das heißt, Was ich immer wieder so ein bisschen merke, auch bei mir damals, wenn man dann erstmal in diesem Sein wartet und merkt, wow, da ist dieser Frieden und der ist immer da und der ist immer zugänglich, dann tendiert man auch sehr schnell dazu, das Werden, also wenn man das jetzt mal wirklich so trennt, das Sein und das Werden dann zu verteufeln, zu verurteilen und alle Sachen wie Geld und Erfolg in eine Schublade zu packen. Und ich habe damals eben sehr früh schon gemerkt, dass beides miteinander auch harmonieren kann. Und das war dann auch so diese Geburtsstunde von The Chain is Life, wo ich gemerkt habe, ich möchte dieses Lebensgefühl von Freiheit, eben mich wieder für etwas zu entscheiden, eben zu sagen, okay, ich bin frei, ich habe die Wahl, ich kann jetzt auch einfach hier in einer Höhle bleiben oder meditieren oder was auch immer und einfach nur noch die Welt bereisen und aber eben, es hat sich dann irgendwann einfach nicht mehr stimmig angefühlt mit diesem Wissen und mit dieser Erfahrung, jetzt einfach nur mich selbst zu bereichern und nur selbst sozusagen das zu genießen, sondern ich wollte das dann auch immer mehr in die Welt tragen. Und das ist auch heute noch wirklich gar nicht so einfach, weil ich merke, dass ich jetzt dadurch, dass ich diese Paradoxe sehr gut halten kann, es für viele Menschen aber nicht wirklich greifbar ist, was ich mache. Also für viele Menschen, die wollen entweder einen Guru haben, der sagt, schau mal, mach so, mach das Sein, meditieren, Yoga, nur noch das. Oder es sind die Leute, die dann halt sehr stark in dieser Businesswelt sind und Unternehmertum und nur über diese Sachen reden. Und diese zwei Welten zu kombinieren, das ist eine Challenge, weil eben dadurch, dass ich so viele Paradoxe habe, ist es sehr schwer, mich in eine Schublade zu packen. Und Marketing funktioniert bekanntlich so, dass man halt ein schwarz-weiß Bild kreiert und sagt, so macht man es nicht, das ist richtig, das ist falsch. Und ich sage halt immer, Leute, es ist nicht entweder oder, sondern es ist immer und. Also es geht beides. Und das ist so mein Anspruch jetzt auch, diese Spiritualität integral zu vermitteln, also integrierte Spiritualität, Bewusstsein. Und das ist jetzt vor allem in den letzten 2 Jahren dazu gekommen, auch in Beziehung mit anderen Menschen, diesen Prozess. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, die ich auch lange nicht verstanden habe, dass es die erleuchtesten Gurus gibt, die trotzdem nicht beziehungsfähig sind, die erleuchtetsten Menschen gibt, die ihre eigenen Schattenthemen noch nie wirklich sich angeschaut haben, weil man kann durch verschiedene Meditationstechniken sich sehr, sehr, sehr gut in diesen non-dualen, schönen Seinsraum katapultieren, und muss aber gleichzeitig die Arbeit gar nicht machen, wenn man dann eben nicht wirklich auch in diesem Leben dann wieder etwas kreieren möchte, kooperieren möchte. Und das sind so diese, also das sind für mich so die spannendsten Themen. So. Also wie schaffe ich es aufzuwachen, aber dann auch aufzuräumen und dann aber auch wieder aufzuwachsen. Also das, was ich dann eben auch wieder in die Welt trage und damit auch wieder den Leuten was zurückzugeben. Also das wirklich so zu kombinieren, ich finde, das ist so für mich so die spannendste Arbeit.
Ja, du hast da jetzt so ein paar Punkte genannt, auf die ich gerne eingehen würde. Aber einfach nur so ganz kurz, wie alt warst du, als du die, dieses, als diese Situation da am Strand war?
Da war ich 24. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich, also ich hatte schon immer ein paar so, also ich war schon immer jemand, der, wie gesagt, gesucht und gefragt hat. Ich habe immer gefragt, das Leben gefragt. Ich hatte schon sehr viele so Erfahrungen, die mich geprägt haben. Aber das war das erste Mal, wo ich wirklich so diesen Frieden im Nichtfrieden gefunden habe. Im Hunger, in der Erschöpfung, trotzdem diesen Frieden so zu fühlen und zu wissen, dass es einfach immer gut ist, egal was ist.
Ja,
Ja.
das ist ja schon so ein kleiner Erleuchtungsmoment, ne?
Ja.
Das kann man ja schon so nennen.
Ja.
Okay. Lass uns mal so über die Chainless University sprechen, weil ich finde, also da ist ja dein Anliegen vermutlich eben das, was du gerade genannt hast, so nach draußen zu geben, nämlich dieses, die Spiritualität auch lebbar machen, weil ich glaube, das ist für viele. Also das ist ja immer noch so diese Trennung, die du gerade auch angesprochen hast. Ja, die einen sind spirituell und lehnen das Geld ab, die anderen sind dem Geld verfallen und haben aber so den Zugang zur Spiritualität verloren. Und ich glaube, es geht ja schon darum, dass wir das jetzt wirklich, also wenn wir eine neue Welt kreieren wollen, wovon so viele sprechen, ich glaube, dann geht's nur so. Ja, wie ist da so deine Meinung dazu und was hat dich dann dazu veranlasst, die Chainless University zu gründen und was ist das überhaupt?
Ja, also die Chainless University ist die Schule, die ich selbst nie gehabt habe, die die meisten Menschen nie gehabt haben, wir aber heute dringender brauchen denn je. So sehe ich es für mich. Also ich war schon immer ein Rebell. Also wer mein Buch gelesen hat, weiß so ein bisschen, dass das auch wirklich in der Schule angefangen hat, dass ich dort schon alles hinterfragt habe und schon sehr früh gemerkt habe, dass dieser Stoff mich nicht interessiert. Und mich auch nicht dorthin bringt, wo ich wirklich hin will. Aber damals bin ich damit halt auch auf Granit gestoßen, also gebissen, weil man musste halt durch dieses System. So, es ging halt nicht anders. Und deswegen durfte ich dort sehr viel lernen darüber, wie kann ich mich trotzdem irgendwie ins System integrieren, weil das ist auch heute noch meine Message mit The Chain is Life und mit der University. Das System ist nicht schlecht. Es gibt einfach andere Spielregeln für ein anderes Spiel. Und am besten kannst du beide Spiele spielen. So. Und Chainless University ist so ein bisschen der Ausstieg aus diesem alten System, aber nicht rauszugehen, sondern ganz bewusst überhaupt mal zu realisieren, oh, ich habe gewisse Fächer in der Schule nicht gehabt, weil niemand daran interessiert war, mir das beizubringen, wie ich mich selbst befreie, wie ich selbst Verantwortung für mein Leben übernehme, wie ich mich finanziell zum Beispiel, also da, ich würde sagen, obwohl ich selbst das Thema Finanzen in unserer Schule nicht vermittle, also ich bin jetzt kein Experte und kein Lehrer für das Thema Finanzen und finanzielle Bildung, aber das ist zum Beispiel das Thema, da kann ich aus persönlichem Schmerz sprechen, dass ich erst im Alter von 30 Jahren zum ersten Mal Geld in ein ETF investiert habe. Das erste Mal investiert habe. Das heißt, ich habe 12 Jahre Zinseszins verloren, weil meine Mutter und mein Vater auch heute noch nicht investieren, weil sie das immer als riskant und schlecht und ist das denn das Richtige? Das heißt, zum ersten Mal zu realisieren, oh, das ganze System baut darauf auf, dass wir das Geld unseren Banken geben oder irgendeinem Versicherungsberater, der dann auch Prozente nimmt und zu sehen, wie viel Unterschied es macht finanziell, also wie viele Leute theoretisch weniger arbeiten müssten, hätten sie das verstanden. Und wir reden da nicht von einem Jahr oder 2 Jahren, wo man das lernen muss. Also bei uns lernen die Leute das in ein paar Wochen in der University und dann hast du halt das einmal so aufgebaut und dann läuft's. Und das ist halt schon der erste Schritt, dass du die finanzielle Unabhängigkeit erstmal kreierst. Und das ist ja ein weltliches Thema. Das klingt jetzt super unspirituell, aber wenn du dein Geld wirklich auch als gespeicherten Wert siehst und in diesem Sinne auch Energie, dann geht es eben auch darum, diese Energie ja so zu nutzen, dass sie das, was du dann auch gedeihen lassen möchtest, potenziert. Das heißt, wenn du halt unbewusst Geld verlierst, weil du dort Gebühren zahlst, weil du dort Steuern zahlst, die du vielleicht gar nicht zahlen müsstest oder im Allgemeinen einfach dich nie mit diesem Thema wirklich mal beschäftigst, weil es dir in der Schule nicht beigebracht wurde, dann verlierst du halt auf ganzer Ebene. Und das ist auch das, was ich in der spirituellen Szene sehe. Die Leute, die gerne spirituell sich mit den Themen beschäftigen würden, die sind dann immer noch in der Not, in der finanziellen Not und werden dann sogar wieder in opportunistische so, ich sag mal so, auf Englisch sagt man Ponzi-Schemes sind immer wieder gelockt, also jetzt zum Beispiel auf Bali, auf Kopangan, auch in Mexiko, da gibt es diese ganzen Krypto-Influencer, also nichts gegen Krypto an sich, aber es gibt einfach so viele Piraten und Opportunisten, die dann diesen Leuten auch immer wieder Hoffnung verkaufen und sie dann auch wieder in falsche, in meinen Augen wirklich falsche und unschöne Situationen bringen, weil sie es einfach auf dieser Ebene nicht verstanden haben. Das heißt, das Thema Finanzen ist ein großes Thema. Ein weiteres Thema, was ich mir auch selbst beibringen musste, was wir auch in der University den Leuten beibringen, ist das Thema, sich selbst führen zu können, sich selbst managen zu können. Also ich hatte bis vor ein paar Jahren keinen eigenen Kalender. Ich wusste nicht, wie ich mit einem Projektmanagement-Tool umgehe. Ich wusste nicht, dass ich mich zeitlich komplett unabhängig sozusagen, also alleine die Tatsache, dass ich jetzt gerade aktuell 3 bis 4 Stunden arbeite und so viel gebacken kriege, wie ich damals in 8 Stunden gebacken gekriegt habe, sollte, glaube ich, schon reichen. Also ich erreiche mit der gleichen Zeit das Doppelte wie früher, weil ich einfach geordnet, priorisiert das Leben also das Leben so ein bisschen so gecheckt habe. So meine, das sind zum Beispiel so Sachen, in der Schule lernst du halt das nicht, weil in der Schule ist der Karriereweg, angestellt zu sein und dann macht es jemand anderes für dich und du hast einfach ein Wochenende und that's it. So. Das heißt, das ist auch ein Thema. Dann Themen wie zum Beispiel Verhandeln, Bedürfnisse miteinander kommunizieren. Also wie viele Frauen vor allem kenne ich, die unterbezahlt sind, weil sie einfach nie gelernt haben, für ihren Wert einzustehen. So, das sind so Sachen, die bringen wir den Leuten bei. Ich persönlich, ich lehre die ganzen körperlichen Themen. Also hast du sicher auch schon mal gehört, Breathwork, Meditation, in den Körper kommen, in die Präsenz kommen, den Zugang wieder zu kriegen zu unserem, zu diesem genialen, intelligenten Stück Evolution hier, und einfach alles rausholen aus diesem Körper und dann auch das Thema Beziehungen und Sexualität. Das sind natürlich jetzt, für gewisse Leute sind das krasse Tabuthemen, aber wir haben dann immer wieder auch so Live-Sharing-Circles und Workshops, die wir machen, wo wir dann eben auch mit Männern und Frauen über solche Themen sprechen. Und das verstehe ich ja irgendwo auch, dass man vielleicht jetzt in der Schule, in der Grundschule zumindest nicht über diese Themen so ausführlich spricht, aber irgendwo so diese Themen Beziehungen, was passt denn überhaupt zu mir? Was ist denn überhaupt möglich? Was sind denn vielleicht auch die Statistiken in Bezug auf die Ehe? Was sind die Erwartungshaltungen, die sich viele Leute setzen? Wo werden Menschen enttäuscht? Was für ein Bindungstyp bin ich? Also zum Beispiel alleine das Wissen darüber, dass ich ein Bindungstyp, dass es
Also, dass es
Bindungstypen gibt.
gibt.
Ja, also das ist eben für mich mittlerweile selbstverständlich. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren in dieser Branche tätig und habe mit über 200, 300 Experten auch Podcasts darüber gehabt. Bücher gelesen, mich coachen lassen und eben dieses komplette Wissen, also das ist jetzt nur ein Bruchteil, aber so emotionale Intelligenz zum Beispiel auch richtig fühlen zu lernen, also fühlen, auch jedem Gefühl auch wirklich Ausdruck zu geben. Das heißt, nicht die ganze Zeit versuchen, einen guten Eindruck zu machen und Gefühle runterzudrücken, sondern nein, nicht Eindruck, sondern Ausdruck. Ich möchte im Moment, ich möchte mich austauschen mit dir, ich möchte wissen, wo du bist. Das sind alles Themen, die haben wir, wie gesagt, in der Schule nicht gelernt. Ich finde es, ich würde nicht mal sagen, dass ich es schade finde, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir etwas haben, wo wir das lernen können. Und das war damals halt einfach so mein Anliegen, als ich gemerkt habe, dass meine Ressourcen, meine eigene Kapazität nicht mehr reicht, alles alleine zu machen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich möchte eben auch über Themen wie Finanzen nicht sprechen. Ich möchte emotionale Intelligenz nicht vertreten, weil es gibt einfach Frauen, die zum Beispiel einfach 10-mal emotional intelligenter sind. Und solchen Frauen möchte ich diese Bildung, also ich möchte, dass das bei uns gelehrt wird. Und dann habe ich einfach so eine Online-Schule gebaut mit Offline-Events, mit einer Community. Das jetzt, wir bauen da immer noch, also wir ergänzen die. Ich habe jetzt heute gerade darüber nachgedacht, ein Fach Reiseintelligenz zu integrieren. Also das Reisen ist ja auch eine Intelligenz, wenn man wirklich frei. Also wenn man zum Beispiel ortsunabhängig werden möchte, das ist auch so ein Thema, da kann man sich auch sehr schnell unfrei machen, wenn man dann merkt, oh, jetzt bin ich zwar irgendwo in einer Villa in Bali, aber meine ganzen Probleme und meine ganzen Erwartungen sind immer noch da und ich habe immer noch meine inneren Themen. Das heißt, die Schule auch wirklich so zu trennen auf verschiedene Säulen, Finanzen, zeitliche Unabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit, aber dann eben auch diese inneren Themen, die emotionale Freiheit, mentale Freiheit. Das sind alles Aspekte, die wir da zusammengeführt haben in den letzten Jahren.
Ja, und es ist ja auch sehr cool. Also ihr bietet da ja auch ein 30 Tage kostenlose Mitgliedschaft an. Also wir verlinken das auch unten. Das heißt, jeder, der da Lust hat, einfach mal reinzuschauen, was ihr alles anbietet, hat da die Möglichkeit. Ich finde es total cool und wichtig, dass es einfach solche Möglichkeiten gibt, weil das, was du gesagt hast, diese ganzen wichtigen Dinge lernen wir nicht in der Schule. Und meistens haben unsere Eltern dieses Wissen auch nicht. Und wenn wir jetzt mal das Thema Finanzen anschauen, wenn ich da keine Bildung bekomme, woher soll ich es wissen? Ja, dann bin ich in meinem Hamsterrad gefangen, dann komme ich abends völlig fertig nach Hause, muss vielleicht noch gucken, dass der Tag irgendwie gut zu Ende geht, die Kinder ins Bett bringen und dann sind keine Kapazitäten mehr da. Und darum finde ich das einfach so immens wichtig, das immer wieder so nach außen zu tragen. Es gibt Möglichkeiten, sich da Wissen anzueignen von Menschen, die da einen völlig anderen Zugang haben und die das eben auch sich selbst schon erschaffen haben. Ja, also dafür gibt es ja die Experten. Genau. Und
Ja,
ja.
um vielleicht noch zu ergänzen, was wir eben auch nicht machen, wir machen auch keinen Frontalunterricht.
Ja.
Also bei uns sind alle Bildungsgänge, wenn man das so sagen will, alle Fächer darauf ausgelegt, dass du selbst die Erfahrung machst. Weil nur wenn du selbst deine innere Haltung gegenüber diesen Themen veränderst, verändert sich auch wirklich dein Verhalten nachhaltig. Weil wenn du nur versuchst, etwas nachzumachen, was ich dir sage, dann veränderst du zwar dein Verhalten, aber du wirst trotzdem dich nicht richtig, du wirst dich trotzdem nicht richtig aufgehoben fühlen. Das heißt, wir gehen wirklich auch tief in dieses Thema rein, dass du selbst diese Erfahrungen machst, sich deine innere Haltung verändert, sich dadurch automatisch dein Verhalten verändert auf allen Ebenen und sich dann natürlich auch in diesem Zug die Verhältnisse zu dir, zur Welt, zu allen Menschen um dich herum auch verändert. Also, dass es wirklich ein integraler Prozess ist und nicht nur so oberflächlich den Leuten irgendwas zu geben, was sie nachbauen sollen, sondern individuell auf die Leute einzugehen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil das ist auch dort, wo wir sagen, eben deswegen brauchen wir auch mehrere Experten und machen auch Live-Calls mit den Leuten, weil die Individualität sonst einfach nicht gewährleistet werden könnte.
Ja, und ich finde, was du auch angesprochen hast, was total wichtig ist, so das Thema Beziehung. Also, wenn ich mir jetzt so die Beziehungen um mich rum anschaue, dann ist das ja das, was ich einfach so gelernt habe, ja. Aber dass es auch in dem Bereich einfach so viel mehr Möglichkeiten gibt. Nur wenn ich das gar nicht weiß, wie soll ich dann irgendwas verändern können? Und was ich halt auch so spannend finde, ist dieses, wenn ich meinen Horizont erweitere und mich verändere, dann verändert sich ja automatisch mein Umfeld, dann verändern sich meine Beziehungen mit anderen Menschen, dann, und es hat ja dann wieder so eine Kettenreaktion.
Ja, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den ich hier auch nochmal ansprechen möchte, weil wir hier wirklich über das Thema Freiheit sprechen. Wir haben jetzt sehr viel über den ersten wichtigen Punkt gesprochen, nämlich dieses Thema, hey, es gibt eine neue Welt, es gibt hier Chainless Life oder andere Menschen, die das bereits können. Und das gibt mir Hoffnung. Das ist, glaube ich, schon mal so der erste Punkt. Und dann ist der zweite Punkt, ja, über den haben wir jetzt auch gesprochen. Es gibt auch Leute, die dir das beibringen, damit du es selbst auch kannst. Also du kannst selbst diese Vision für dich auch kreieren. Aber, und das habe ich über die letzten 6 Jahre in diesem Business bei Chainless Life hautnah miterlebt, wenn du diesen Weg dann nicht auch mit Menschen gehen kannst, die in die gleiche Richtung gucken wie du, dann ist es nicht so einfach, das auch wirklich durchzuziehen. Also wir sind soziale Wesen und du musst kein Alleingänger sein, sondern ganz im Gegenteil, es ist viel cooler, wenn du diesen Weg zusammen mit Leuten machst. Und deswegen haben wir zum Beispiel eben auch bei uns diese Community jetzt seit 3 Jahren, ein Inner Circle, also wir haben so eine Community Map, so wie bei Google, wo du halt siehst, wo die Leute sind, dass man sich auch zusammen treffen kann, dass man auch offline diese Reise zusammen machen kann, weil das ist wirklich so dieser fehlende Aspekt, den ich auch selbst zum Beispiel bei vielen Themen hatte, dass ich halt vielleicht einmal in so einem Retreat war oder irgendeinen Kurs gemacht habe von jemandem, einen Online-Kurs, aber dann bei vielen Sachen einfach jetzt nicht die Möglichkeit hatte, mich mit Menschen danach auch wirklich auszutauschen und den Weg zu gehen. Genau.
Ja,
Ja.
da man sagt ja, man wird zu dem Menschen. Man wird zu den 5 Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und ja, da habe ich auch schon mit einigen Speakern drüber gesprochen. Wenn man ein Umfeld hat, das nicht an Wachstum interessiert ist, dann ist es viel, viel schwerer, vorwärts zu kommen, als wenn man Menschen hat, die da ähnliche Ziele haben und ähnliche Ansichten.
Ja, ich glaube auch immer noch, dass in dem Moment, wo ich immer noch mit Menschen zusammen bin, die dieses Ziel nicht haben, also wenn ich jetzt wieder auf spiritueller Ebene mir das anschaue, dann gibt es einen Teil in mir, der immer noch nicht glaubt, dass ich es selbst auch kann. Also es ist sehr einfach zu sagen, ja, meine Freunde wollen das nicht, aber dann zu sagen, ja, aber warum bist du denn mit denen noch zusammen? Ja, warum? Nur weil du selbst auch noch diese Freunde in dir trägst. Weil du, also das ist ja das Spannende, es gibt am Schluss auf dieser Ebene immer ein Spiegel, den du jeden Tag vorgeworfen kriegst. Und immer, wenn dich da draußen irgendetwas aufregt, irgendetwas triggert, dann guck noch mal genauer hin, weil dort zeigt dir das Leben, schau mal, dort bist du noch nicht frei. Also das ist auch eine super kleine Übung, die ich hier mitgeben kann. Immer wenn du getriggert wirst, immer wenn du spürst, du bist wütend, traurig, irritiert, jemand nervt dich, da ist das Leben und sagt dir, hallo, schau mal, hier kannst du noch freier werden.
Ich habe dich das vorhin schon mal gefragt, das sind wir dann so ein bisschen, oder da sind wir nicht so ganz drauf eingegangen. Dieses Unternehmer-Mindset, wann und wie hast du das bekommen? Durch wen?
Ich würde mich heute auch immer noch nicht als waschechten Unternehmer betiteln, wenn ich mir meine fünf engsten Freunde oder sagen wir jetzt mal, also meine Freunde, ich habe einen Freunden, den würde ich jetzt sagen, der ist auf jeden Fall ein richtiger Unternehmer. Und alle anderen sind aber eher Menschen, die anders das Leben leben. Deswegen, ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich ein paar richtig, also ich habe ein paar richtig gute Bücher gelesen, ich habe ein paar richtig gute Menschen zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt, ich habe das dann auch gelernt durch diese Menschen, aber so dieses richtige Unternehmertum, so wie das wahrscheinlich eben sich einiges vorstellen, das habe ich würde mich nicht als Unternehmer bezeichnen, sondern eher als jemand, der einfach genau weiß, was er will und das auch immer genauso tut. Und das hat manchmal zu sehr unternehmerischen, also jetzt eben zum unternehmerisch smarten Entscheidungen geführt, auch wieder mit Glück. Als Beispiel, ich habe in eine Firma investiert vor 6 Jahren, die jetzt einen Wert von mehreren Millionen hat, also eine Fitness-App auf künstliche Intelligenz. Und in diese App habe ich damals nur investiert, weil ich selbst mir vorher gesagt habe, ich möchte diese Fitness-Videos nicht mehr machen, ich möchte selbst keine Coachings mehr verkaufen. Das heißt, diese App hatte damals das Ziel, an der FIBO mehrere Investoren zu kriegen und die haben keine Investoren für ihre App gekriegt, weil alle Fitness-Influencer damals Angst hatten, dass die ihr Geschäft konkurrenzieren. Und ich war halt der Einzige, also da waren andere dabei, die waren bessere Unternehmer als ich, aber ich war halt damals so, ich habe überhaupt keine Angst, Konkurrenz gibt es für mich nicht. Ich glaube, dass diese App erfolgreich sein wird, weil ich sehe, was die kann. Ich war ein sehr guter Fitnesscoach und habe gesehen, dass diese App etwas kann, was ich nicht kann, nämlich Entscheidungen zu treffen, die nicht voreingenommen sind. Und habe gewusst, okay, diese Jungs, die können das, ich vertraue denen und ich habe dann in die investiert und die App mit denen aufgebaut. Und das heißt, das war jetzt zum Beispiel eine sehr smarte unternehmerische Entscheidung. Aber jetzt nicht, weil ich ein krasser Unternehmer bin, sondern weil ich einfach in dem Moment auch wieder der Einzige war, der das Ego vielleicht auch nicht überhand hätte greifen lassen, also überhand ergreifen lassen und dieses Konkurrenzdenken in dem Moment nicht hatte. Deswegen ist es für mich schwer, da authentisch wirklich über Unternehmertum zu sprechen, weil ich wirklich das Gefühl habe, da gibt es bessere Leute, aber ich würde mich hier einfach als sehr. Also ich bin schon früh auf die Fresse geflogen. Ich habe auch zwei Unternehmen versucht aufzubauen und habe gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist. Also es hat gut funktioniert. Beim einen habe ich dann die Verträge nicht richtig durchgelesen, wurde dann auch sehr stark beschissen, kann man sagen. Und beim anderen habe ich mich dann mit den Gründern irgendwann nicht mehr verstanden. Da wurden wir auch beschissen dann. Also eben alleine zum Beispiel so dieses Thema Recht ist für mich so unattraktiv, mich damit zu beschäftigen, dass ich schon alleine deswegen werde ich nie dieser krasse Unternehmer sein, weil ich mich mit Anwälten und Verträgen nicht, also ich möchte mich damit einfach nicht zu tief auseinandersetzen, weil es mir in meinem Gefühl nicht gut tut und ich lieber auf Menschlichkeit meine Entscheidungen treffe. Ja.
Würdest du von dir sagen, dass du ein sehr intuitiver Mensch bist?
Hochintuitiv.
Also hast du dann damals vermutlich diese Entscheidung, in diese App zu investieren, auch aus der Intuition rausgetroffen?
Also, ich würde mal sagen, ich habe jetzt, wenn ich jetzt gucke, wie andere Menschen Due Diligence machen, dann würde ich sagen, ja, auf menschlicher Basis. Wo ich aber den sogenannten Alpha hatte, also Alpha bezeichnet ja immer das Vorwissen, was andere nicht haben, dann hatte ich halt den Alpha darin, dass ich halt. Ich würde mal sagen, mindestens 7 Jahre intensiv mich mit Fitness und Ernährung beschäftigt habe,
Ja.
auf einem Level, das nur ich in diesem Moment auch wirklich sagen konnte, das ist nicht irgendein Bullshit, das die mir hier erzählen, sondern die Jungs haben wirklich Plan. Weil das ist ja das, was ich zum Beispiel heute, also der Grund, warum ich zum Beispiel noch nie irgendeine Krypto-Sache mitgemacht habe oder noch nie irgendwelche, oder auch so, zum Beispiel, jetzt bin ich gerade hier auf Lombok. Super, super schöne, interessante Insel. Es wird gerade gebaut überall. Aber um hier wirklich auch mit gutem Gewissen investieren zu können, müsste ich ja zuerst mal mindestens ein paar Wochen hier verbringen, mit den Menschen sprechen, mich mit den Preisen auseinandersetzen, mich mit den Gesetzen auseinandersetzen. Und das möchte ich zum Beispiel nicht. Also selbst wenn ich hier mehr Geld machen könnte, wäre es mir das nicht wert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich schreibe jetzt ein neues Buch über das Thema Liebe, kann ich den ganzen Tag mich mit dem Thema beschäftigen. So, und das hat jetzt zwar nicht diesen lukrativen, ist nicht mega lukrativ, aber ich spüre intuitiv, dass dieses Buch, die Welt braucht dieses Buch. Die Welt braucht einfach, ich spüre, die Welt braucht so ein Buch, wo diese Themen mal besprochen werden. Und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass das vielleicht in ein paar Jahren dann unternehmerisch dann plötzlich wieder eine mega Entscheidung war.
Ja,
Also im Sinne von, was auch
ja.
immer dann daraus entsteht, I don't know. Ja. Ja.
Vielleicht noch so abschließend, was ist denn dein Warum im Leben? Kannst du das festmachen?
Ja, also ich würde sagen, dass ich, wenn ich mal wirklich alles, was ich jemals gemacht habe, inklusive auch heute noch, was das alles verbindet, dann ist es einfach eine unglaubliche Neugier. Eine Neugier fürs Leben, also das Gefühl zu haben, dass es unendliche Möglichkeiten gibt und diese Vielseitigkeit des Lebens einfach auch fast schon so wie, also ich fände es schade, dieses Leben nicht wertzuschätzen mit den Möglichkeiten, die ich habe. Das heißt, es ist so für mich jetzt nicht mehr so diese Geschichte, warum mache ich jetzt das, was ich tue, sondern es ist einfach so ein Gefühl, das ich in mir trage, was mich jeden Tag halt einfach dazu befähigt, darf ich wirklich sagen, es befähigt mich, aufzustehen und diese Sachen auch zu tun, mit dir zu sprechen, mit Kunden zu sprechen, mit Menschen zu sprechen, ins Training zu gehen, Bücher zu lesen, neue Sportarten auszuprobieren, neue Länder zu bereisen und dann dadurch auch wieder ja, alles zusammenzubringen. Also dieses interdisziplinäre, also das Gegenteil davon wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, ich mache jetzt 9 Jahre lang einen Studiengang in nur eine Richtung. So, bei mir ist es eher so das Gegenteil. Es ist so dieses Generalistische, diese Neugier und die hat bei mir noch nie aufgehört. Also wenn ich etwas habe, was mich interessiert, dann will ich es einfach wissen und dann muss ich es auch nicht mehr hinterfragen. Da brauche ich am Schluss nicht mal mehr ein Warum, weil das schon wieder ein Schritt, also in dem Moment, wo ich mich darum, warum ich mich frage, warum mache ich das eigentlich, bin ich schon wieder nicht mehr in meinem wirklichen Warum. Deswegen ist es für mich einfach mittlerweile, also ich habe früher viel über dieses Warum geredet und es ist auch wichtig, sich das mal bewusst zu machen, weil, wie Nietzsche gesagt hat, wer ein Warum zum Leben hat, der trägt auch jedes Wie. Und das ist natürlich auch heute noch ganz relevant für mich, dass ich einfach merke, dass wenn ich verbunden bin mit mir selber, ich alles meistern kann, alles schaffen kann, alles schon da ist und nichts mehr gebraucht wird. Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe in mir, dann kommt die große Frage, ja, warum mache ich das? Wo geht mein Leben überhaupt hin? Das heißt, dann bin ich eher wieder in dieser Reflexion im Kopf und im Kopf lösen wir in der Regel auch die Probleme wieder. Aber wenn wir eben die Probleme gar nicht haben, dann müssen wir gar nicht viel nachdenken. Dann ist alles schon irgendwie selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, so der. Das, was ich als Freiheit auch bezeichnen würde. Ja.
Mir ist doch noch was eingefallen, was mich interessieren würde. Was
Aha.
würdest du denn sagen, sind die zwei, drei Tools, die für dich die wichtigsten sind, dass du das Leben leben kannst, das du lebst?
Ja, ist eine geile Frage. Also, wir haben damit angefangen, ich möchte damit aufhören. Ich bin einfach auf allen Ebenen überzeugt von Krafttraining, von gesundem, ausgeglichenen, nicht extremen Krafttraining. Es gibt einfach unzählige Gründe, Krafttraining zu betreiben. Und das hat nicht nur was mit Gesundheit auf körperlicher Ebene zu tun, sondern es gibt auch Studien, zu mentaler Gesundheit. Also alles wird aktiviert. Also Kreativität, mehr Sauerstoff im Hirn, geringere Risiken für alle möglichen Arten von Krankheiten, geringere Risiken für im Alter einzuknicken, sich was zu brechen. Also deswegen Krafttraining ist für mich so, ohne das wäre ich heute nicht hier. Deswegen ich muss es erwähnen, auch wenn es jetzt vielleicht für einige nicht so spektakulär klingt. Genau. Und auch wenn das jetzt nicht das Thema ist, aber da haben wir, wie gesagt, mit dieser App auch etwas kreiert, wo jetzt mittlerweile über 60.000 Menschen auch jeden Tag damit trainieren können, weil eben nicht jeder sich einen Fitnesscoach leisten kann, der dein Training so ein bisschen auch überwacht. Das heißt, das MyFitCoach für die Leute, die das interessiert. In diesem Zuge wäre das Zweite für mich, was mich die letzten Jahre begleitet hat, wahrscheinlich auch wirklich jetzt schon seit über 15 Jahren, ist die Selbstreflexion. Also das ganz bewusste Reflektieren meiner Entscheidungen, meiner Gefühle zum Teil auch, meiner Tage. Also Selbstreflexion, das ist auch etwas, das wir in der Schule nicht gelernt haben. Ab und zu haben wir so Selbstreflexionsbögen gekriegt, so wie schätzt du dich selbst ein, aber so dieses komplette Konzept Selbstreflexion. Also das ist eins meiner Lieblingsthemen auch in der University da. Ich liebe es, die Leute in die Selbstreflexion zu bringen. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der wichtigste Aspekt für einen gesunden Geist ist, für einen wachen Geist, für einen Geist, der auch, ja, auch in Zukunft immer bessere Entscheidungen treffen möchte. Also alleine über Selbstreflexion könnte ich wahrscheinlich jetzt mit dir 5 Stunden sprechen. Das Letzte, würde ich sagen, das ist das, was mich die letzten 3 Jahre ganz intensiv begleitet. Vorher nur so ein bisschen, weil ich gehört habe, dass es dir helfen soll, aber jetzt seit 3 Jahren ist es halt täglich in meinem Leben drin. Es ist halt die Meditation. Ja, also meditieren und das auch überhaupt nicht spektakulär, sondern einfach nur da sitzen und nichts machen. Natürlich, es gibt auch Vipassana-Meditationen, die dann auch ein bisschen tiefer gehen, aber das Dasitzen, das Nichtstun, 30 Minuten Nichtstun, die Kunst des Nichtstuns in dein Leben zu integrieren, für mich ein absoluter Gamechanger. Also hat mein Leben auf so vielen Ebenen nochmal bereichert und gibt mir jeden Tag Kraft, erspart mir eine zweite Tasse Kaffee am Nachmittag, die mich dann nicht schlafen lässt, erspart mir Fehlentscheidungen, erspart mir zum Teil auch Gespräche mit Menschen, die ich gar nicht führen muss, weil sich es innerhalb von einer halben Stunde beim Dasitzen und einfach nur nichts tun automatisch löst. Also das heißt, das Meditieren habe ich auch einen Kurs in der University, wie ich das mache. Das sind für mich so die, ich würde sagen, das sind 3 sehr schöne Tools, über die ich große Vorträge halten könnte. Ja.
Ja, also vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast in dein Leben und dein Wirken. Gibt es noch
Sehr gerne.
irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt gerne noch mitgeben, oder hast du das Gefühl, ich konnte so einbringen, was mir wichtig ist?
Also erstmal danke für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Und ich fand, die Fragen haben mir sehr viel Raum gegeben, dir das und hoffentlich allen, die das sehen, möglichst viel aufzumachen, also möglichst viele Türen aufzumachen. Und genau deswegen, weil es ja nicht das einzige Gespräch hier ist, das die Leute jetzt in diesem Freiheitskongress wahrscheinlich finden, möchte ich doch einmal noch die Tür zumachen und sagen, schau mal, am Schluss kannst du immer nur durch eine Tür durchgehen. Wir können uns sehr viele Türen gleichzeitig vorstellen. Du hast jetzt durch dieses Gespräch wahrscheinlich die Möglichkeit, dich für 10 neue Sachen zu begeistern. Und deswegen sage ich dir, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Entscheidung du triffst. Es ist nur wichtig, dass du heute eine triffst. Und wenn dich dieses Gespräch irgendwo auf irgendeiner Ebene berührt hat, dann bitte ich dich von Herzen, mach heute eine Entscheidung und steh dazu. Weil, abschließend nochmal, die Wahl zu haben ist Freiheit, aber die Wahl zu treffen ist das, was dich schlussendlich befreit. Und in diesem Zuge gibt es auch keine falschen Entscheidungen, sondern es gibt immer wieder neue Feedback-Loops, die dich wieder in die Erfahrung bringen. Und diese Erfahrung bringt dich dann auch wieder in einen tieferen Kontakt mit dir selbst. Deine innere Haltung passt sich an, dein Verhalten passt sich an und damit auch die Verhältnisse, die du in dieser Welt mit der Welt, mit den Menschen und dem Leben hast. Deswegen. mach irgendwas draus. Ja.
Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke dir, Nathalie.
Und ich danke auch dir, dass du wieder mit dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.